Bevor es losgeht, kommt hier nochmal Werbung. Ja, ich dachte ja kurz nach der Geburt von unserem kleinen Pingu, dass ich beim zweiten Kind mit dem Stillen etwas entspannter sein würde und ich eventuell auch einfach mal Pränahrung geben würde, wenn der Papa bei ihm ist. Ich habe es aber dann doch nicht loslassen können und ihn erst echt 6 Monate voll gestillt und auch wirklich nur abgepumpte Muttermilch gegeben, weil mir unter anderem die Allergieprävention so, so wichtig war und ich den da einfach mit feinster Muttermilch bestens unterstützen wollte. Ja, und da kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel, denn es gibt spannende Studienergebnisse, die einen schützenden Effekt von Omega-3-Fettsäuren in der Muttermilch auf das Allergierisiko des Babys nachweisen konnten. Und mein liebster, zuverlässiger Lieferant für hochwertige Omega-3-Fettsäuren ist Norsan, der Omega-3-Spezialist aus Norwegen. Ich nehme meine Tagesdosis entweder als reines Öl in mein Frühstück gemischt oder gerne auch mal die Kapseln jeden Morgen und fühle mich damit gut versorgt. Norsan ist die meistverkaufte Omega-3-Marke in deutschen Apotheken. Und für dich als meine liebe Podcast-Hörerin gibt es von Norsan einen Rabattcode, nämlich Namaste15. Mit dem erhältst du 15% auf deine erste Bestellung in Deutschland und Österreich unter www.norsan.de. Und die Schweizerinnen können den gleichen Rabattcode unter www.norsan.ch einlösen. Gültig ist der Code noch bis zum 15.02.25. Namaste, liebe Mama, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabrina, Mama und Yogini mit Herz rund um Schwangerschaft, Geburt und das Mama-Sein. Hier bekommst du jeden Montag eine neue Meditation, die dich in dieser aufregenden Zeit begleitet, sodass du sie ganz bewusst und entspannt genießen kannst. Mehr von mir, alle Yoga- und Meditationskurse, sowohl online als auch im großartigen Ruhrgebiet, findest du unter www.mamanamaste.de. Hallo du Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe es mir heute super gemütlich gemacht, um mit dir zu schnacken. Also mach's dir selbst auch einfach gemütlich oder vielleicht machst du auch irgendwas nebenbei in deinem beschäftigten Mama-Alltag gerade. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Freude mit dieser Folge, denn ich habe mich hingesetzt, um mit dir einfach mal über das erste Jahr mit meinem Baby zu sprechen. In der Schwangerschaft habe ich euch ja irgendwie die ganze Zeit mit Updates versorgt und jetzt in der Zeit mit dem Baby gar nicht mehr. Deswegen dachte ich, ich nutze einfach den ersten Geburtstag mal als Anlass, so ein bisschen zu rekapitulieren, wie war das erste Jahr jetzt mit dem zweiten Kind. Und dachte, das passt auch total schön als letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Das heißt, ihr werdet nächsten Montag keine Episode bekommen, da wird der Podcast eine Pause machen und dann geht es im Januar aber direkt frisch mit neuer Energie wieder weiter. Was ich so als allererstes für mich sagen kann, was mir gerade so in den ersten Wochen nach der Geburt total aufgefallen ist, ist, dass für mich aus der Perspektive jetzt mit dem zweiten Baby alles allgemein irgendwie doch viel entspannter erschien. Es kommt mir alles viel relativer und viel kürzer vor und einfacher auszuhalten, als das irgendwie beim ersten Baby gewesen ist. Ich hatte natürlich vor der Geburt total Angst, wie wird es jetzt mit 2 kleinen Kindern, wie kann man beiden gleichzeitig gerecht werden? Man ist schon mit einem Gefühl total überfordert und wie managt man jetzt das Leben mit 2? Und das fügt sich alles irgendwie so. Mir ist total auf diese Aussage begegnet, man wächst ja mit seinen Aufgaben und wenn dann das zweite Kind dazukommt oder das dritte oder das vierte oder whatever, hat man auf einmal auch irgendwie wieder mehr Möglichkeiten, mehr Kapazitäten und ist einfach gewachsen. Aber was für mich vor allen Dingen so sehr deutlich spürbar ist, dass alle schwierigen Phasen, dadurch, dass ich schon kenne und weiß, was passiert vielleicht so durch das erste Kind, kamen mir einfach so viel kürzer vor, weil ich wusste, okay, jetzt hat er irgendwie abends diese Phase, wo er Schwierigkeiten hat, runterzukommen vorm Einschlafen und irgendwie total viel weint. Und ich wusste, ja, aber das sind ein paar Wochen maximal und alles wird entspannter. Ganz, ganz klassisch war für mich, was auch relativ anstrengend in dem Moment war, aber sich auch dann wieder gleichzeitig nicht so schlimm angefühlt hat, so diese Abendessensituation, gerade so ein kleines Baby. Ihr kennt vielleicht diese Witching Hour, dass so ab dem späten Nachmittag, abends, egal was du machst, das Baby einfach nur knatschig drauf ist und es ist aber irgendwie auch noch zu früh schlafen zu gehen. Und dann konnte man gar nicht so richtig als Familie zusammen Abendessen. Und ich fand das so ein bisschen frustrierend, auch dass ich da gar nicht für den Großen da sein konnte. Und gleichzeitig wusste ich, ja krass, der ist jetzt halt irgendwie 2, 3 Monate alt und In wieder 3 Monaten sitzt er hier wahrscheinlich mit uns am Esstisch zusammen und isst selber irgendwie so ein bisschen, beziehungsweise spielt mit seinem Essen rum. Und das war alles immer so total motivierend und hat diese Momente sich gar nicht so schlimm anfühlen lassen, wie sie mir irgendwie beim ersten Kind noch vorkamen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass alles irgendwie rosarot und Zuckerwatte ist, aber für mich war immer so dieser Begriff, alles ist irgendwie so relativ, so ein schöner Titel dessen, was ich da so gerade auch immer noch ja fühle. Wobei, nachdem jetzt so das erste Jahr rum ist, ich habe mich immer sehr an dem ersten Jahr quasi festgehalten, okay, wenn das Baby erstmal eins wird, dann wird auch alles leichter. Das hatte ich irgendwie so von meinem Großen in Erinnerung. Und jetzt denke ich aber gerade so, oh, krass, also das ist ja jetzt immer noch, weil da jetzt eins auf dem Papier steht in ein paar Tagen, ist es halt immer noch eigentlich ein Baby. Und natürlich ist jetzt nicht von heute auf morgen das ein komplett ausgereiftes Kind, mit dem man alles machen kann. Und wahrscheinlich wird auch das zweite Lebensjahr nochmal eine krasse Herausforderung werden. Vor allen Dingen komme ich später auch noch dazu, seit das Baby natürlich mobil ist mit einem Geschwisterkind. Sind das auf jeden Fall nochmal andere Herausforderungen. Mal gucken, aber wenn er sich so entwickelt wie mein Großer, der sehr schnell sprechen konnte und ja so eigentlich recht schnell irgendwie in seiner Entwicklung war, mit dem konnte man halt im zweiten Lebensjahr schon sehr gut kommunizieren und das hat die Sache so viel einfacher gemacht, glaube ich. Und da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass wir vielleicht nochmal das Glück haben. Also mit diesem Sprechen steht und fällt echt sehr, sehr viel, finde ich. Da habe ich aber auch noch ein anderes Thema zu, muss ich schon mal spoilern. Da gibt es ja noch eine kleine Möglichkeit, mit der man sich da unterstützen kann. Da erzähle ich aber gleich mehr zu. Ja. Insgesamt habe ich auch das Gefühl, ich war so in vielen Dingen entspannter, was irgendwie Ernährung angeht oder das Kind irgendwelche Sachen machen lassen oder mein Kind irgendwie abzugeben an Freunde, Familie oder sowas in deren Hände. Nicht im Wochenbett, da war ich sehr, sehr glücklich und wollte mein Baby auf gar keinen Fall aus der Hand geben. Ist mir auch schwer gefallen, ihn zum Beispiel meiner Mutter zu geben. Aber vor allen Dingen am Anfang, bevor ich mich dann getraut habe, ihr das mal zu sagen, kam die halt immer total einparfümiert mit so einem ja intensiven Duft, woran man halt gar nicht denkt, wenn man kein kleines Baby hat. Und ich weiß auch, dass ich das in 4 Jahren wahrscheinlich auch wieder vergessen habe. Und wenn ich dann irgendwelche neugeborenen Babys besuche, wahrscheinlich trotzdem irgendwie auch einparfümiert dahin gehe. Und das war für mich voll schräg, dann diesen neugeborenen Duft übertüncht von dem Geruch von jemand anderem. Da kommen, glaube ich, echt so Urinstinkte durch und das hat sich für mich ganz fürchterlich angefühlt. Und dann habe ich aber irgendwann meiner Mutter gesagt, bevor sie dann das nächste Mal gekommen ist, so, hey, kannst du heute kein Parfum drauf machen? Ja, also insgesamt war ich da so ein bisschen entspannter, einfach Dinge sein zu lassen. Ja, aber trotzdem in manchen Themen immer noch so ein bisschen Helikopter und das nicht loslassen zu können, also mal so als Beispiel vielleicht, wo ich jetzt bei diesem Kind entspannter war, zum Beispiel das Thema Zucker, da war ich sehr, sehr hardcore beim Großen. Und da habe ich mir jetzt echt gedacht, der kriegt natürlich in seinem Alltag, in seiner normalen Ernährung keine Lebensmittel mit Zucker. Da achte ich natürlich immer noch sehr drauf. Aber wenn wir jetzt mal unterwegs waren, gerade auf der langen Reise und er ist halt dann super interessiert an dem, was du in der Hand hast und dann habe ich ihn auch mal an meinem Eis lecken lassen. Da ist jetzt auch keiner von gestorben. Und dann hatte er halt irgendwie mal so den Kontakt mit Zucker. Ist ja dann auch okay. Oder was ich mittlerweile auch mache, also was ich früher nie gemacht hätte, ist, dass ich, wenn wir beim Bäcker oder so, kaufe ich irgendein Teilchen, ein weißes Brötchen oder so ein Laugenteilchen oder sowas und gebe ihm das in die Hand einfach, damit er entertained ist und beruhigt ist und ich irgendwie ja so das machen kann, was man so machen muss teilweise. Das habe ich beim Großen auch gar nicht gemacht. Also ich habe dem nie irgendwie Futter einfach zur Beschäftigung in die Hand gegeben. Und wenn, dann war das halt alles selbstgemacht, frisch gebackene Bananenwaffeln und so weiter und so fort. Also das ist so eine Sache, wo ich vielleicht ein bisschen mehr loslassen kann, wo ich trotzdem immer noch ja, obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen hatte, nicht loslassen konnte, war so das Thema Muttermilch. wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr vielleicht so kurz nach der Geburt den Post gesehen, den ich gemacht habe, so was ich beim zweiten Kind jetzt nicht mehr machen werde, glaube ich, irgendwie sowas. Und da hatte ich mir noch vorgenommen, dass ich mich nicht mehr mit dem Abpumpen stressen werde. Ja, das hat leider gar nicht funktioniert. Ich habe gedacht, ja komm, wenn halt der irgendwie dann mal ein Fläschchen kriegt, einfach, und das war mir auch wichtig, dass wir das relativ früh machen, dass er mal ein Fläschchen vom Papa bekommt, alle paar Tage, einmal in der Woche oder so, einfach, um an die Flasche gewöhnt zu sein von vornherein, dass ich irgendwie gelegentlich mal so ein paar kleine Freiräume bekomme und dann auch mal vielleicht für 3-4 Stündchen oder so weg sein konnte. Genau. Und ich dachte, ja, dafür kann man dann ja Pränahrung benutzen. Ich werde das mit dem Abpumpen probieren und vielleicht habe ich einen kleinen Muttermilchvorrat, vielleicht auch nicht. Und immer mal irgendwie nur so locker abpumpen. Ja, und ich konnte das überhaupt nicht loslassen, dass er keine Muttermilch bekommt. Das war mir doch so wichtig. Also wirklich gerade in dem ersten halben Jahr wollte ich auf gar keinen Fall Pränahrung einsetzen. Und ich habe es echt auf Teufel komm raus versucht. Und am Anfang hat das auch mit dem Abpumpen super gut geklappt. Ich hatte diese Hands-Free-Milchpumpe von Perifit. Also das hat auch echt super gut funktioniert. Aber irgendwann hat sich die Brust nochmal so ein bisschen umgestellt, sodass irgendwie der Milchspendereflex wurde wirklich nur noch von dem Baby selbst ausgelöst. Und die Milchpumpe hat es dann irgendwie nicht mehr hinbekommen, wenn ich mich nicht so super konzentriert habe. Und es war halt nicht mehr so mega easy abzupumpen. Und dann habe ich mich doch wieder gestresst, ausreichend Milch zusammenzukriegen, Muttermilch für ihn. Ja, total bescheuert. Aber mir war es auch wichtig, ihn gerade auch zur Beikosteinführung noch mit maximal viel Muttermilch zu begleiten, für die Allergieprävention. Und es war für mich echt eine sehr, sehr komische Vorstellung, ihm Pränahrung zu geben. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Also keine Ahnung, ob ich mir das nochmal vornehmen kann und das dann funktionieren würde, aber anscheinend, vielleicht muss ich das Thema einfach loslassen. Und ich habe dann aber doch eine ganz gute Routine auch für mich so mit dem Abpumpen gefunden. Ich habe dann halt einfach immer abgepumpt, wenn er an der anderen Brust getrunken hat. Und es, also ich brauchte ja auch nicht viel Milch, sondern halt wirklich immer dann nur so eine Portion pro Woche oder so, die wir als Backup hatten. Ich bin relativ schnell abends wieder zum Yoga gegangen, vielleicht irgendwie so 6-8 Wochen nach der Geburt. Ich bin halt in einen normalen Yogakurs gegangen zu meiner Yogalehrerin wieder, aber einfach, weil ich ja weiß, worauf ich für meinen Körper Rücksicht nehmen darf nach der Geburt, und habe dann für mich die Asanas selbstständig angepasst und bin zusätzlich aber auch noch in einen Rückbildungs-Yoga-Kurs gegangen mit dem Baby dann aber zusammen vormittags einfach. Genau. Ja, da hatten wir so eine schöne Vormittagsaktivität zusammen und dann abends mein Yoga alleine. Und dafür wollte ich auf jeden Fall, gerade weil es abends war, immer Muttermilch als Backup zu Hause haben. Ich hatte mir auch vorgenommen, das Thema Schläfchen so ein bisschen mehr loszulassen. Und ich weiß, beim Großen habe ich sehr meinen Alltag immer an den Schläfchen ausgerichtet und immer geguckt. Und dann auch so ein bisschen so den Druck gehabt, boah, der muss jetzt noch schlafen, damit er geschlafen hat, bevor wir irgendwie irgendwo zu einem Termin müssen oder so. Und ich habe mir gedacht, ja komm, jetzt mit dem großen Kind dabei hast du halt einfach ja auch schon einen vorgegebenen Alltag und da klappt das vielleicht mit den Schläfchen nicht immer so vom Timing. Wir hatten auch nie irgendwie eine krasse Routine oder so, dass man sagen konnte, er schläft immer so und so zu der Zeit und er schläft immer so lange oder so. Also das war immer ein Lottospiel, Schläfchen, und ist es auch leider immer noch. Ich hoffe, dass da bald Routine reinkommt und er so einen klassischen Mittagsschlaf macht. Darauf würde ich mich so sehr freuen. Ich weiß, das kam beim Großen so um diese Zeit, als er so ungefähr ein Jahr alt war. Und da hat er teilweise dann 2,5-3 Stunden Mittagsschläfchen gemacht in seinem Babybettchen. Da fing das an und das war so eine wertvolle Zeit. Und da würde ich mich so sehr darauf freuen, wenn das nochmal so klappen würde. Also ihr merkt, ich vergleiche auch immer wieder die beiden Kinder miteinander. Eigentlich möchte ich das nicht. Aber so ganz kann man das auch natürlich nicht ausschalten. Also auch so dieses Schläfchenthema loslassen hat auch nicht funktioniert. Weil man weiß dann natürlich trotzdem, ah kacke, wenn das Baby jetzt nicht geschlafen hat und wir müssen gleich irgendwo hin, dann hat er halt voll schlechte Laune. Und da in der Situation kann er vielleicht nicht einschlafen. Am Anfang, so die ersten paar Wochen, schlafen die Babys natürlich noch überall irgendwie ein. Und in der Trage und so konnte der immer pennen. Aber irgendwann, wenn das Baby ja so ein bisschen aufgeweckter und interessierter an der Umwelt wird, dann ist er im Zweifelsfall halt nicht mehr so easy eingeschlafen. Und also ich habe auch jetzt auch wieder, auch wie beim ersten Mal, nicht so ein Kind, was einfach so einschläft. Also man muss immer dafür arbeiten. Auf jeden Fall irgendwie in der Trage und der Gymnastikball war mal wieder mein bester Freund. Stillen oder schuckeln, was auch immer. Und das ist auch meistens irgendwie damit so ein bisschen Unmut verbunden gewesen. Also oft ist das Einschlafen nicht so, dass das irgendwie dann so super, ach ja, die Augen fallen zu und döst weg. Sondern ja, ihm fällt es halt auch so schwierig. Ich habe mal gehört, dass in Kindern denen einfach Übergänge schwierig fallen. Und eben auch diese Übergänge vom Wachsein zum Schlafen, das scheint für einige Persönlichkeiten einfach ganz üblich zu sein. Und ich habe jetzt offensichtlich zwei davon gehabt. Und ich merke das auch beim Großen, das ist definitiv so, dass ihm auch Übergänge schwierig fallen, zum Beispiel vom Spielen loslassen und dann irgendwie gehen oder sowas, ne? So Kindergarten abholen oder sowas, das sind ja so Klassiker, was sehr viele Kinder haben. Also da habe ich mich von frei gemacht, das ist überhaupt nichts Schlimmes, aber das war natürlich dann teilweise auch ein bisschen anstrengend, ne? So wieder diese Schläfchen irgendwie im Hinterkopf zu haben und zu planen. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe einen Rückbildungs-Yoga-Kurs mit Baby gemacht, auf den hatte ich mich auch schon total gefreut. Ja, einfach um da was für mich zu machen und ich wusste, das funktioniert auch ganz gut. Also da konnte ich echt ganz gut Yoga machen. Besser als zu Hause, weil zu Hause, selbst wenn er dann irgendwie mal für sich da lag und gespielt hat, habe ich mir meistens natürlich dann nicht die Zeit genommen für Yoga. Vielleicht irgendwie mal so ein, zwei Asanas, aber da war ich dann wenigstens in einer Stunde und er hat auch meistens die ganze Stunde ganz gut durchgehalten. Ja, und das war echt ein schöner Kurs. Ansonsten habe ich aber quasi gar nichts gemacht. Ich hatte gar keine Lust mehr auf diese klassischen Babykurse, sowas wie PKIP oder keine Ahnung, was es sonst noch gibt, Pickler. Oder auch einfach nur so Krabbelgruppen, Babymassage und so, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Kapazität auch für soziale Kontakte, die war einfach schon erschöpft. Die ist so durch die Kontakte, die man hat, durch den Großen schon zum einen erschöpft und natürlich durch meine Freundinnen und durch meine Business-Kontakte, die ja auch irgendwie teilweise Freundinnen sind. Und da habe ich gemerkt, boah, da habe ich gar keine Möglichkeiten noch für mich, da irgendwie noch mehr zu machen. Und auch gerade mit so einem kleinen Würmchen, finde ich, reicht halt echt, einen Termin am Tag zu haben. Und meistens sind wir da dann irgendwie gerade so in den Sommermonaten nachmittags unterwegs gewesen mit dem Großen. Und dann wollte ich vormittags echt die Ruhe haben, dass er auch seine Schläfchen ordentlich bekommt und da nicht noch unterwegs sein. Oder ich hatte halt einfach auch irgendwelche Business-Termine, wo ich ihn dann mitgenommen habe. Und das hat mir schon mehr als genug gereicht. Da wollte ich nicht noch in irgendwelche Babykurse. Aber das ist halt so für mich in meinem Kontext jetzt gewesen. Das muss gar nichts irgendwie für euch heißen. Ja, das Einzige, was ich gemacht habe, wo ich dann irgendwann doch Bock bekommen habe, als mein Yoga-Kurs vorbei war, habe ich so gemerkt, ach ja, vielleicht doch irgendwie so einen Kurs in der Woche. Bin zu den Gebärdenbabys gegangen, wenn ihr aus meiner Ecke kommt. Ich war im kleinen Ohm in Essen. Ganz, ganz schönes Yoga- und Familienstudio und hatte da nämlich zufällig, vorher bin ich an dieses Thema gekommen, dem Baby Babygebärden beizubringen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Hab erst gedacht, ach komm, ist ja Quatsch, weil, was ich gerade schon erzählt hatte, ich hatte so im Kopf, der Große hat halt super früh richtig gut sprechen gelernt, also dass man richtig mit ihm kommunizieren konnte. Hab diese Gebärden so gar nicht als Bedarf gesehen. Und irgendwie wurde ich dann aber doch angefixt, weil ich ganz schön fand und dann auch mich informiert hatte und dass egal, auch wenn die Kinder parallel dazu sprechen lernen, schon, dass es einfach diese kognitive Entwicklung fördert. Und ich fand es auch irgendwie total schön, die Kinder oder dein Kind so zu ermächtigen, zu kommunizieren und Dinge vielleicht kommunizieren zu können, die es mit der Sprache noch nicht rüberbringen kann. Und das war so eine schöne Vorstellung, dass ich gedacht habe, ach komm, ich will doch so einen Babygebärdenkurs machen. Hatte erst geguckt nach Möglichkeiten online. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann euch das vielleicht nochmal zusammensuchen, was ich da als Tipps bekommen habe und das in die Shownotes packen. Ich habe mir ein Buch gekauft. Ich glaube, es ist von denen, es gibt mehrere Konzepte, die sind sehr ähnlich. Natürlich, Ja, aber halt einfach verschiedene Anbieter, wo sich halt, wo ein paar Gebärden vielleicht voneinander abweichen. Ich glaube, ich hatte mir die App von Zwergensprache runtergeladen. Kostet irgendwie so 10 Euro und das passende Buch dazu gekauft, meine ich. Packe ich euch auf jeden Fall gerne in die Shownotes. Und da muss man sich, das habe ich jetzt auch gelernt, muss man sich auch gar nicht stressen mit den Konzepten, ob man jetzt das eine macht, das andere, ob das eine besser ist als das andere oder so. Man kann sich am Ende die Gebärden rauspicken, die für einen passen. Und wenn man vielleicht eine Gebärde aus einer anderen, in Anführungszeichen, Baby-Gebärdensprache nimmt, ja, dann ist das ja auch so. Das ist ja total egal, wenn die für einen zum Beispiel besser passt oder so. Naja, der Kurs, der war auf jeden Fall sehr cool. Und da habe ich auch gemerkt, oh, es gefällt mir doch auch, jetzt hier mit den anderen Muddis zu quatschen. Viele Kinder im ähnlichen Alter und so. Hat man doch die gleichen Themen nochmal. Da habe ich gemerkt, ach ja doch, hat mir doch gut getan und war eine schöne Entscheidung, das so gemacht zu haben. Ja. Und dann habe ich aber auch noch im Übrigen einen Online-Kurs als Babymassage-Kursleitung gemacht. So, genau. Da war ich jetzt nicht unterwegs mit anderen. Den habe ich von einer Freundin übernommen, weil sie den eigentlich damals mit ihrem Baby machen wollte und sich den gekauft hatte und aber nie dazu gekommen ist. Und dann hat sie mich jetzt halt gefragt, als mein Baby geboren ist, ob ich das nicht vielleicht machen möchte, weil es passt ja vielleicht auch in mein Angebot. Ja, und ich habe gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob ich Babymassagekurse jemals anbieten werde. Keine Ahnung. Aber ich habe es einfach so als Zeit dann für mich und den Kleinen genommen. Und da habe ich, glaube ich, sehr früh nach der Geburt angefangen. Ich glaube, irgendwie noch so im Wochenbett vielleicht. Weiß ich nicht, vielleicht war 4, 5, 6 Wochen alt oder so, als ich damit angefangen habe mit diesem Online-Kurs. Und das war halt schön, weil das war dann auch so unsere ganz bewusste Zeit, dass ich so diese Massagegriffe dann an ihm üben konnte und wir so diese Quality-Time zusammen hatten von dieser Babymassage ganz in Ruhe und nicht in diesem Kontext von so einem geleiteten Kurs, wo man im Zweifelsfall hinfahren muss, Stress hat mit Baby an- und ausziehen und so. Jetzt gar nichts gegen diese Kurse sein soll. Vielleicht biete ich ja selbst einen an. Da wäre auf jeden Fall meine Vorstellung, das in einem ganz schönen Rahmen und wesentlich entspannter zu machen als der Kurs, den ich mit meinem Großen damals gemacht hatte. Der war nicht so schön und gemütlich. Genau, aber da war dieser Online-Kurs, den ich gemacht habe, als Kursleitung. Und vielleicht ist das ja auch eine Idee für euch, irgendwie so einen Kurs einfach online zu machen, statt irgendwo in Präsenz hinzufahren. Man sucht natürlich, gerade wenn es das erste Baby ist, auch diese Präsenzveranstaltungen und Kontakte. Aber ich habe eben diese Erfahrung gemacht, dass es uns sehr gut getan hat, das ganz frei in unserer Zeit, dann wann es passt und nicht dann, wenn der Termin halt im Kalender steht, online zu machen. Dann habe ich noch ein Thema, was mich total beschäftigt hat nach der Geburt. Da kommt wieder so dieses, doch nochmal dieses Helikoptermama-Thema vielleicht auf den Tisch, und zwar Fahrradfahren. Ich habe irgendwie vor der Geburt, habe ich mir eingebildet, ach komm, ich bin so lässig, ich werde mit meinem Baby in der Trage einfach Fahrrad fahren. Ich fahre so viel Fahrrad, ich lebe auf diesem Fahrrad und ich werde da ganz entspannt sein und den einfach in die Trage packen. Ist doch super easy. Das ist in Deutschland verboten, also das nur als Info. Ich weiß, in den Niederlanden wird das total viel gemacht, da sind alle super chillig, aber als mein Baby dann geboren war, habe ich es mich auch überhaupt nicht getraut. Ich fand diese Vorstellung so komisch. Ich hatte total Schiss, weil man kann dem Baby auch keinen Helm aufsetzen. Und dann dachte ich auch so, ja, die Erschütterung, vielleicht ist das irgendwie doof für die Wirbelsäule oder so. Und einfach dieser Straßenverkehr hier, der überhaupt nicht radfahrerfreundlich ist. Ich lebe in einer kleinen Stadt. Ja, das passte für mich dann gar nicht mehr. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, ach krass, ich vermisse aber mein Fahrrad total. Gerade er mag Autofahren gar nicht, also mittlerweile geht es so langsam, jetzt wo er natürlich kognitiv so ein bisschen weiter ist und auch irgendwie sich gerne mal irgendwie seine Umgebung anguckt und aus dem Fenster guckt und wir den Sitz gewechselt haben, der nicht mehr in der Babyschale fährt, sondern jetzt im Folgesitz. Das ist so ein bisschen entspannter, aber ja, also Autofahren ist kacke und war vor allen Dingen das ganze erste Jahr richtig kacke, wenn dann hat er sich nur in den Schlaf geschrien und ich habe auch irgendwann die Isofix-Station hinten ausgebaut und die Babyschale nach vorne genommen, dass ich ihn wenigstens bei mir neben mir habe und da so ein bisschen beruhigen konnte. Auch nicht die ideale Lösung, aber ich konnte so mit so einem schreienden Baby nicht Auto fahren. Naja, und dementsprechend dann habe ich total das Fahrrad vermisst für so Strecken, die halt zum Laufen so ein bisschen zu weit sind. Wir sind halt sehr viel, laufen wir immer. Dann habe ich ihn in der Trage und alles super, das gefällt mir total gut. Aber manche Strecken, alles so irgendwie über 2 Kilometer, um von einem Ort an den anderen zu kommen, ist mir einfach zu weit. Und dann habe ich nach Möglichkeiten fürs Fahrrad gesucht. Und ich war schon 5 vor mir, ein Lastenfahrrad zu kaufen. Ich habe gesehen, es gibt halt so Lösungen, wo man die Babyschale dann auf das Lastenfahrrad packen kann, da wirklich mit einer gesicherten Vorrichtung dann reinpacken kann. Und dachte mir, komm, das ist echt fürs Fahrrad dann irgendwie eine maximal sichere Lösung. Und dann habe ich den auch vorne bei mir, kann ihn sehen, weil das mit dem Anhänger hinten habe ich erstmal gar nicht gefühlt. Ich dachte, boah, wenn er dann halt wieder hinten ist und ich sehe ihn nicht und mit so einem Anhänger rumfahren, hat sich für mich total komisch angefühlt, die Vorstellung. Ja, und dann hätte ich mir fast ein Lastenfahrrad gekauft. Man kann da, zumindest im Land NRW, ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist, aber kann man, wenn man selbstständig ist, kann man auch Förderung dafür beantragen. Hatte halt die Förderung beantragt und habe halt darauf auf die Genehmigung gewartet. Und das hat sich so ein bisschen gezogen, also ich glaube 4 oder 6 Wochen oder so. Und in der Zeit ist so, gefühlt bin ich zur Vernunft gekommen, weil ich meine, so ein Lastenfahrrad ist ja auch jetzt nicht gerade günstig. Und ich habe ja ein E-Bike und das hätte ich dann halt irgendwie entweder mit einem super krassen Verlust verkaufen müssen oder ich hätte halt 2 E-Bikes quasi zu Hause rumstehen, was ich auch irgendwie dumm gefunden hätte. Und dann wollte ich aber auch nicht mein geliebtes E-Bike verkaufen und dann hinterher, wenn ich irgendwie ein Jahr später oder so das Lastenfahrrad nicht mehr benutzen will und bin dann an so ein großes Fahrrad gebunden und habe da keine Alternative. Ja, das war irgendwie alles so ein Hin und Her und dann bin ich wie aufgewacht und habe gedacht, oh nein, ich kann mir doch kein Lastenfahrrad kaufen. Ich will mein Fahrrad nicht abgeben. Ach, ich kaufe mir doch so einen Anhänger. Und dann habe ich mir einen Fahrradanhänger geholt. Habe nämlich gesehen, dass es für den von Keridu, ich glaube, da gibt es halt so eine Sitzschale. Es gibt diese Hängematten, die man reinhängen kann, aber das fand ich nicht so sicher. Und es gibt auch wirklich noch so eine richtig feste Schale, wo halt auch der Kopf noch so umrandet ist mit so einem Polster, wie halt in der Babyschale fürs Auto. Und das klippt man dann auch in den Anhänger rein. Ich muss sagen, ich fand diese Schale nicht so geil. Irgendwie saß der da immer sehr, sehr komisch drin und alles passte irgendwie nicht so richtig mit dem Gurt und irgendwie die Passform war sehr merkwürdig. Und es war auch total doof festzumachen. Also jetzt im Winter fahre ich gerade kein Rad, ehrlich gesagt, mit den Kindern, seit wir aus dem Urlaub zurück sind. Ich plane aber, sobald wir das Rad wieder rausholen, diese Babyschale da aus dem Fahrradanhänger rauszunehmen. Und dann, jetzt kann er halt sitzen, jetzt kann ich ihn da normal reinpacken und jetzt kann er auch einen Helm tragen. Genau, dann kann er normal in den Anhänger rein. Ja, das war aber, hat uns im Frühling, Sommer, war es ein richtig, richtig geiles Transportmittel. Ich habe diesen Anhänger dann für 2 Kinder geholt, obwohl der Große halt eigentlich schon viel zu groß dafür war. Aber das war für mich zu chaotisch, ihn in seinem eigenen Fahrrad fahren zu lassen. Und ich dann mit dem Baby, mit dem Anhänger, das habe ich mental nicht gepackt, den Großen im Straßenverkehr dann gleichzeitig noch zu koordinieren. Deswegen habe ich mich für den Anhänger entschieden, weil ich dachte auch, wenn wir halt irgendwie mal längere Radtouren machen wollen, das ist noch zu viel für den 5-Jährigen dann irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Kilometer oder so zu fahren. Gerade im Straßenverkehr, ja. Das heißt, der hat auch echt sich da in den Anhänger noch reingequetscht, hat auch gut funktioniert. Ja, hat halt alles, war halt sehr eng für ihn, aber es war in Ordnung. Und für mich war es echt sehr gut, dass ich jemanden hatte, der bei dem Baby sein konnte, zwischendurch mal den Schnuller reinstecken konnte und sich da so ein bisschen kümmern. Ich konnte ihn fragen, so hey, was macht der gerade, wie geht's ihm gerade und so. Ja, dann konnte ich immer so ein bisschen nach hinten rufen. Das hat mich sehr beruhigt und mir sehr gut getan, dass ich jemanden bei dem Baby wusste, auch wenn es nur in Anführungszeichen nur ein 5-Jähriger ist. Mit dem kann man ja zumindest auch sprechen. Ja, also das mit dem Anhänger habe ich schon sehr geliebt. Und genau, den kann man dann so ja auch als Buggy schieben und so. Das hat uns so in den Sommermonaten echt sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe gerade Schnuller gesagt. Das ist ein Thema, das ich mir gar nicht notiert hatte, aber kann ich euch gerne auch einen Einblick geben. Das ist ja für viele voll das Trigger-Thema. Ja, gibt man dem Baby einen Schnuller oder nicht? Ich bin da ehrlich gesagt voll undogmatisch. Ich finde diese Leute, die so super krass, auf gar keinen Fall darfst du dem Kind einen Schnuller geben und das versaut dir alles mit dem Stillen und die Zähne und bla und das ist so schrecklich. Also, draufgeschissen, oder? Ich finde, man sollte am Anfang natürlich nicht sofort einen Schnuller geben, wenn man sich noch in das Stillen eingroovt. Mir war aber ganz schnell klar, okay, wir haben jetzt eine gute, solide Stillbeziehung. Also es ging bei uns auch super schnell. Ich hatte auch beim Großen und auch jetzt wieder null Thema mit dem Stillen. Also es war halt wieder ein Selbstläufer. Und deswegen wusste ich ganz schnell, ich kann ihm jetzt auch einen Schnuller geben, ohne dass das irgendwie zu Verwirrung oder so führt. Ich glaube, so nach 3 Wochen oder so habe ich ihm dann das erste Mal einen Schnuller gegeben, weil da, als so diese Zeit anfing, dass er abends nicht mehr so super entspannt eingeschlafen ist, weil halt einfach irgendwie alles sehr viel war für ihn und er sich aber leider auch nicht in den Schlaf nuckeln kann, weil dann immer wieder neue Milch rauskam, war das dann so ein kleiner Schrei-Teufelskreislauf. Und dann habe ich so das erste Mal das Gefühl gehabt, ach komm, probierst du das mal mit einem Schnuller, weil er will ja, er braucht offensichtlich ja das Saugen und das Nuckeln, um sich zu beruhigen gerade. Mit der Brust funktioniert es aber einfach ja gerade nicht, weil er noch nicht gecheckt hat, wie man nuckelt, ohne dass Milch rauskommt und die Brust ja auch noch super schnell auslöst. Und dann hat er ein paar Wochen lang hat das dann echt mit dem Schnuller ganz gut funktioniert als Alternative, dass er sich da beruhigen konnte. Es war aber wieder so, dass er nicht so 100% warm geworden ist mit dem Schnuller und den nicht so krass abgefeiert hatte. Also man musste den schon immer so festhalten. Das hatte ich beim Großen genauso. Und dann, ich glaube, so zum Zeitpunkt, als die Zähne kamen, hatte er keinen Bock mehr auf den Schnuller. Also ich glaube, er hat mit irgendwas, ja, so kurz vor 4 Monaten hat er die ersten Zähne bekommen. Also meine Kinder kriegen auch immer schnelle Zähne anscheinend. Und da hatte er keine Lust mehr auf den Schnuller. Und ich habe auch jetzt überlegt, so, vielleicht könnte man den jetzt irgendwie nochmal einführen, so zum Einschlafen, um das Einschlafen vom, also das Einschlafen und Stillen irgendwie voneinander zu entkoppeln. Weil ich möchte dieses Einschlafstillen halt eigentlich nicht mehr. Hab aber gedacht, ach komm, jetzt fange ich nicht auch noch mit Schnuller an. Jetzt sind wir so durch und jetzt gewöhne ich ihm das nicht an. Hinterher haben wir dann irgendwie in 1-2 Jahren ein Thema damit und fange ich jetzt nicht mit an. Weil meine These zu diesem Einschlafstillen ist, oder ich glaube, es ist auch so von dem, was ich irgendwie mal gelesen habe, ich glaube, es ist ja wirklich so, dass die Kinder checken ja immer, in welchem Kontext sie eingeschlafen sind. Und gerade schläft er halt oft, gerade zum Mittagsschlaf oder so, auf meinem Arm beim Stillen ein. Und dann kann ich ihn auch ablegen. Aber sehr oft wacht er dann irgendwie nach so einem Babyschlafzyklus von 30, 40 Minuten auf. Weil Babys machen ja diesen Sicherheitscheck, ist noch alles da, ist Mama noch da oder bin ich noch in Sicherheit? Und dann passiert ja in seinem Halbschlafcheck die Info, er ist nicht mehr an der Brust, er ist nicht mehr auf dem Arm und wacht dann halt auf. Ich kann ihn dann zwar wieder zum Einschlafen bringen manchmal, auch nicht immer, aber dadurch hat er nicht diese schönen oder noch nicht diese schönen, zuverlässigen langen Mittagsschläfchen. An dem Großen habe ich irgendwie geschafft, nämlich beizubringen, dann seinen Mittagsschlaf ohne die Brust zu machen. Ich glaube, das hat auch erstmal so den ersten Tag hat das viel Protest gegeben, aber ich weiß, das ging sehr schnell, sehr viel besser. Ich habe das jetzt auch schon mal versucht, aber irgendwie, ja, dann hampelt er die ganze Zeit rum, will aufstehen, dreht sich, wendet sich und will dann halt nicht schlafen und irgendwie komme ich da nicht weiter. Und dadurch, dass wir gleichzeitig noch mit der Eingewöhnung bei der Tagesmutter angefangen haben, wollte ich nicht, dass das jetzt irgendwie zu viel auf einmal wird. Das heißt, gerade einschlafstillen wir immer noch. Ja, aber mein Wunsch wäre wirklich, das möglichst bald zu beenden. In der Hoffnung, ganz egoistisch, auf diese Mittagsschläfchen. Ja. Und weil er es auch einfach, ja, ich halt Schiss habe, dass er nicht schlafen kann bei der Tagesmutter. Genau, vielleicht erzähle ich da gleich noch ein bisschen mehr zu. Was ich erstmal noch hier in meinen Notizen, meinen Mini-Notizen sehe, die ich mir gemacht habe, worüber ich unbedingt noch sprechen wollte, ist das Thema Beikosteinführung. Da war ich tatsächlich relativ entspannt, habe mir gedacht, ach komm, das mache ich genauso wie beim ersten Kind. Und ich habe ein bisschen später angefangen. Der Große, der hatte schon so super früh Interesse an Essen gezeigt. Also ich glaube irgendwie schon so mit 4 Monaten. Und das ist, glaube ich, kein Beikostreifezeichen, dass Kinder irgendwie Interesse am Essen zeigen oder so. Aber ich hatte damals dann trotzdem irgendwie angefangen, ganz locker ihm ein bisschen was mitzugeben. Und auch jetzt habe ich das wieder so gemacht, aber tatsächlich dann erst nach 6 Monaten, weil er auch nicht so interessiert war bis dahin. Und habe halt einfach immer, hauptsächlich habe ich BLW, also Baby-Led Weaning gemacht. Das heißt, dass das Baby sein Essen selbst nehmen kann. Das heißt, dass es auch kein Brei ist, sondern dass es halt Sachen sind, die das Baby in die Hand nehmen kann, erfahren kann. Und mir ging es auch wirklich am Anfang nicht darum, dass er irgendwie davon nennenswert ist, sondern dass er einfach nur Essen erfahren kann, was das ist, wie das schmeckt, kennenlernen kann und das übt. Und da habe ich immer einfach von dem, was ich gekocht habe für uns, und so mache ich es ja auch immer noch, gebe ich ihm so die Sachen, die man einem Baby gut geben kann, die er gut in die Hand nehmen kann. Jetzt mittlerweile kann er natürlich schon andere Sachen und besser greifen und gezielter irgendwie in den Mund stecken, als es am Anfang noch der Fall war. Genau. Und da war ich aber auch wirklich maximal entspannt, ohne irgendwelche Beikosteinführungspläne und ohne irgendwelche Lebensmittelgruppen zu beachten, habe ich von allem, was irgendwie ohne Zucker ist und ungesalzen, was abgezwackt, was ich ihm dann hingelegt habe, auf sein Tischchen und mit ein bisschen rumspielen konnte. Ich habe auch ein bisschen das mit Brei versucht. Beim Großen habe ich noch Brei selbst gekocht. Da wusste ich jetzt schon, das werde ich auf gar keinen Fall machen, gar keine Kapazitäten dafür. Das hat zeitweise ganz okay funktioniert, aber da auch wieder irgendwie bis die nächsten Zähne kamen oder sowas. Und dann hatte er so eine Phase, wo er gar keinen Bock hatte, Brei zu essen, vor allen Dingen nichts Warmes. Und ja, jetzt habe ich hier noch haufenweise Gläschen übrig, die ich wahrscheinlich nicht verfüttern werde. Genau, und jetzt ist er aber mittlerweile auch, außer er hat irgendwie eine doofe Phase, weil mal wieder Zähne oder einfach irgendein Schub oder schlechte Laune oder was auch immer, ist er sehr gut, ja, feste Lebensmittel. Ja, zum Thema Zähne, der hat jetzt gerade, kriegt er seine Eckzähne unten. Und dann hat er bis auf die zweiten Backenzähne einfach schon alle Zähne vor dem ersten Geburtstag. Das ist so crazy. Also gefühlt sage ich auch ständig, ach ja, er kriegt Zähne. Er ist deswegen nicht ganz so gut drauf. Er ist ein bisschen unruhig, weil er Zähne kriegt. Zähne. Es ist nicht super schlimm. Also bei manchen Kindern ist das ja wirklich, dass sie nur schreien und Fieber kriegen und nicht schlafen können und so. Bei ihm ist das einfach nur, dass er ein bisschen unruhiger ist und auch die Nächte so ein bisschen unruhiger sind, aber nichts, was nicht handelbar wäre. Auch zu den Nächten, ich bin echt krass erstaunt, wie ausgeschlafen ich bin und wie viel Energie ich habe. Das war auch beim Großen schon so. Auch da hatten wir wirklich, lief das alles sehr smooth. Das Baby wacht natürlich mehrmals in der Nacht auf, aber meine Babys durften immer bei mir im Bett schlafen. Und dann stille ich halt irgendwie so im Halbschlaf und dann schläft man halt weiter. Und ich hatte dadurch nie das Gefühl, dass mein Schlaf unterbrochen ist. Ich habe es beim Großen noch mit einem Beistellbettchen probiert, aber war sofort gemerkt, ach, ich lege den da gar nicht rein, ne? Weil er einfach an meiner Brust immer wieder eingeschlafen ist sofort und dann habe ich ihn nicht weggepackt, weil ich selbst auch eingeschlafen bin und genauso ist es jetzt auch wieder gelaufen. Das einzig Doofe ist, was ich gemacht habe, ist, beim Großen habe ich angefangen sofort oder da habe ich das Stillen quasi gelernt, auf der Seite liegend zu stillen. Also er hat dann neben mir gelegen. Und jetzt habe ich angefangen zu stillen, einfach so klassisch im Wiegegriff auf dem Arm. Und das war irgendwie für mich die einfachste und komfortabelste Möglichkeit. Und so habe ich dem nicht beigebracht, auf der Seite liegend auch zu stillen, weil wir es irgendwie nicht brauchten. Und dann ist so ein bisschen der Zug abgefahren. Und ich habe das nie gemacht. Und auch nachts dann nicht. Auch nachts habe ich dann immer nur im Wiegegriff gestillt. Und das war ein bisschen doof, weil dann musste ich mich halt immer so ein bisschen aufrechter hinsetzen. Und ich habe mir quasi in meinem Bett so eine total gemütliche Kissenburg gebaut, sodass ich da gut liegen konnte und auch gut stillen konnte. Aber halt immer in dieser halb sitzenden Position mit dem Baby auf dem Arm. Und so bin ich dann auch wieder eingeschlafen, weil es war zu gemütlich, als dass ich das Bedürfnis hatte, meine Position zu verändern. Aber es war viel zu ungemütlich, um so zu schlafen. Also mir tat wochenlang mein Steißbein so weh, weil ich da die ganze Zeit so halb drauf gesessen habe. Und halt für den Nacken, die Schulter war das nochmal total die Katastrophe, also ganz schlimm. Das habe ich sehr bereut, dass ich dieses seitliche Stillen nicht aktiv verfolgt habe. Und ich war dann auch einfach zu faul und eher oft dann zu unruhig, gerade in der Nacht, wenn er dann aufwacht. Auch jetzt manchmal, wenn ich das probiere, ihn einfach nur im Liegen anzudocken. Er ist dann zu unruhig, findet die Brust nicht so richtig oder will halt nicht liegen, weil er kennt es dann halt einfach sofort hochgenommen zu werden und auf dem Arm gestillt zu werden. Deswegen komme ich da irgendwie nicht von weg. Ja, also wenn ihr noch die Möglichkeit habt, dann gebe ich euch das mit. Wenn ihr euer Kind neben euch liegen haben wollt, dann macht das auf jeden Fall mit dem auf der Seite liegend stillen. Dann habe ich natürlich gelernt, wie exponiert ein Geschwisterkind den ganzen Viren gegenüber ist. Also er hat natürlich viel früher so seinen ersten Schnupfen und Krankheiten. Aber da sind wir auch eigentlich relativ entspannt durchgekommen. Und was ich aber total schön finde, ist, so dieses Geschwister-Zusammenleben zu sehen. Und ich hatte ja so ein bisschen Sorge, dass ja der Abstand zwischen den beiden einfach zu groß ist, weil sie jetzt wirklich genau 5 Jahre auseinander sind und ja irgendwie durch unsere Geschichte das so ein bisschen unfreiwillig, der Abstand zwischen den Kindern so groß ist. Ist aber gleichzeitig auch sehr praktisch, muss ich sagen, weil natürlich das große Kind schon viel selbstständiger ist, als wenn du jetzt irgendwie so ein 2-3-jähriges oder sowas dabei hättest. Der kann den Kleinen auch einfach mal so ein bisschen entertainen oder auch kleine Dinge übernehmen. Und es ist total schön zu sehen, wie auch der Kleine den Großen beobachtet und sich Sachen abguckt, wahrscheinlich Sachen viel schneller lernen wird, einfach weil er jemanden direkt zu Hause hat, wo er sich das abgucken kann. Jetzt aber gerade, wo das Baby mobil wird, ist es richtig schwierig, die Alltage oder Alltäge, sagt man, ich weiß es nicht, hat das überhaupt ein Plural, das Wort Alltag, keine Ahnung, schwierig, das zusammenzubringen. Zum einen haben wir jetzt gerade diese Kita-Abholzeit, die ein totaler Pain ist für mich, weil der Mittagsschlaf fällt genau in die Zeit, wo ich eigentlich den Großen von der Kita abholen muss. Das ist super nervig, da musste ich ihn schon ein paar Mal aufwecken und dann ist natürlich auch der Mittagsschlaf eigentlich zu früh, um noch durch den restlichen Nachmittag vernünftig durchzukommen. Das nervt, aber ich meine, das werden auch ein paar Wochen sein und dann ändert sich das wieder. Und jetzt vor allen Dingen, seit er natürlich interessiert ist an Spielzeug und selbst krabbeln und irgendwie irgendwo hochkommen kann und sowas, ist natürlich der Große total genervt davon, möchte ihn nicht dabei haben, möchte nicht, dass seine, weiß ich nicht, gebauten Sachen und so zerstört werden. Das ist so anstrengend teilweise, die beiden voneinander fernzuhalten. Und das ist so ein Ausblick auf das nächste Jahr, der mich so ein bisschen frustriert, weil ich mir denke, ja krass, das wird wahrscheinlich noch eine lange Zeit so sein, bis das Baby halt checkt, okay, das ist jetzt ein Nein und du kannst ja jetzt gerade vielleicht mal nicht mitmachen. Ja, aber naja, okay. Kopf hochhalten, oder? Genau. Und dann hatte ich es jetzt ein paar Mal auch schon angedeutet. Wir haben jetzt im Dezember angefangen mit der Eingewöhnung bei der Tagesmutter, haben leider noch nicht so viel gemacht. Die war schon eine, also es waren jetzt nur 3 Wochen und eine Woche davon war sie leider krank. Ja. Und ich glaube, er macht das sehr, sehr gut. Das wird gut laufen im Januar, wenn wir irgendwie alle gesund bleiben und man nicht immer wieder unterbrechen muss. Ja. Ich hatte ursprünglich den Plan, dass ich ihn erst zum Kita-Jahr, dann nächstes Jahr im Sommer zur Tagesmutter schicke. Dann wäre er irgendwie so 1 Jahr und 8 Monate alt. Ich habe aber zum einen echt gemerkt, je älter das Baby wird und je weniger halt die Schläfchen sind und du dich halt noch mehr freie Zeit so richtig aktiv mit dem Kind beschäftigen darfst, ich gemerkt, für mich ist das alleine nicht erfüllend. Nur dieses nur Mama sein und nur stundenlang mit dem Kind irgendwelche Spiele spielen, gerade mit so einem Baby. Ja, also das kann ich halt ein bisschen in meinem Tag und mache das auch gerne. Aber nur mich so super krass aktiv die ganze Zeit mit ihm zu beschäftigen, macht mir halt einfach keinen Spaß, bin ich ganz ehrlich. Und ja, dann kam ja auch noch die Trennung hinzu, wer meine Story so ein bisschen mitverfolgt hat, kennt. Wo ich auch gemerkt habe, boah, ich brauche so ein bisschen Freiräume einfach, um irgendwie das Leben managen zu können. Einfach mal alltägliche Dinge erledigen zu können, zu denen man nicht kommt, wenn man halt ein Baby dabei hat. Plus dann nachmittags ja auch noch ein Kleinkind. Und ich auch Bock habe, ja zu arbeiten und für Mama Namaste zu arbeiten, weil das sind ja auch Dinge, die mir Spaß machen und Energie zurückgeben, aus denen ich Kraft gewinne, irgendwie ja für meine Kinder da sein zu können. Und dann habe ich spontan entschieden, dass ich ihn versuche irgendwie, wenn er 1 Jahr ist, zur Tagesmutter zu geben. Und dann haben wir doch kurzfristig auch noch einen Platz gefunden, zum Winter ein Kind mit 1 Jahr in die Betreuung zu geben, ist immer so ein bisschen schwierig. Weil viele natürlich auch gerne trotzdem die Tagesmütter und die kleinen Nestchen ja auch gerne sich an dem Kita-Jahr orientieren. Genau, wir hatten da eine Möglichkeit, haben dann was umgesetzt bekommen und ja, ich glaube, das wird ihm auch sehr, sehr gut tun, weil man merkt natürlich auch, dass wenn das Kind so ein bisschen älter wird, es braucht einfach oder es hat einfach das Bedürfnis nach mehr Input und ich sehe es auch bei ihm total, dass er Bock auf soziale Kontakte hat, also sowohl zu Erwachsenen, aber auch zu anderen Kindern, das findet er sehr spannend. Deswegen finde ich das schön, ihm da jetzt die Möglichkeit zu geben, weil sonst hätten wir wahrscheinlich weiter in irgendwelche Babykurse gehen können und so. Aber lass uns realistisch sein. Ich bin getrennt. Ich muss auch irgendwie wieder ein bisschen Kohle jetzt reinbringen und kann vielleicht nicht mehr so super viel chillen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Genau. Aber wie gesagt, es passt auch total so in das, was ich fühle und was ich brauche. Genau. Ja. Ich habe auch bei Instagram gefragt oder euch die Möglichkeit gegeben, vor der Aufnahme dieser Podcast-Folge vielleicht Fragen zu stellen, Dinge, die ihr hören wollt, Dinge, die euch interessieren. Da kam auch unter anderem noch die Frage, wie das Leben als alleinerziehende Mama so ist, welche Herausforderungen gibt es, was hat sich vielleicht verbessert. Ich habe dazu ja eine ganz eigene Folge auch gemacht. Könnt ihr euch sehr gerne anhören, wenn euch das mehr interessiert. Aber vielleicht so in ganz Kürze ein paar Worte dazu. Ich fand die Frage total schön, dass die Hörerin geschrieben hat, was hat sich verbessert. Also das nicht aus so einer negativen Sichtweise zu sehen, oh, jetzt getrennt. Denn es gibt ja auch einen Grund, warum ich mich getrennt habe. Und ich fühle mich einfach, es war von dem Moment an der Entscheidung einfach so eine Leichtigkeit, die gleichzeitig damit gekommen ist. Halt eine mentale Leichtigkeit. Ne? Es ist wie, als ob so ein riesen schwarzer Schatten auf einmal weg war, irgendwie von meiner Seele oder keine Ahnung. Also weil es halt einfach jetzt auch geklärt ist. Der Status ist klar, es ist over and out. Und das war einfach ein gutes Gefühl. Oder ist es natürlich, ist das auch immer noch ein gutes Gefühl. Zu dem Stand, wo ich jetzt die Folge aufnehme, bin ich, glaube ich, seit, weiß ich nicht, 7 Monaten oder so ungefähr getrennt. Genau. Und es ist natürlich unendlich herausfordernd, alleine mit 2 kleinen Kindern und gerade so einem kleinen Würmchen. Die Probleme, die man in der Beziehung hatte, sind natürlich jetzt auch nicht weg, weil man ist ja ein Leben lang in Kontakt mit dem Vater der Kinder. Und das ist natürlich jetzt in so einer, ja, bei uns ist es halt eher eine eher strittige Situation, ist es halt einfach noch schwieriger jetzt zu kommunizieren. Und ich wünsche mir so sehr, dass das irgendwie mit ja, mehr Zeit, mehr Abstand, mehr Ruhe noch ein bisschen besser werden kann, einfach den Kindern gegenüber so das Beste draus zu machen und das Beste mitzugeben, dass die halt auch sehen können, hey, man kann auch trotz der Situation irgendwie noch ordentlich miteinander kommunizieren. Das wär mir schon sehr, sehr wichtig, dass das bald besser klappt, genau. Aber bis dahin versuche ich halt einfach irgendwie größtmöglich meinen Abstand zu halten. Ja, und was halt so das insgesamt, glaube ich, das Herausforderndste für mich war einfach das Einschlafen, die Einschlafsituation nach der Trennung, so die ersten Wochen. Also ich glaube, das hat so vielleicht 2 Monate gedauert oder so, bis es besser wurde und rückblickend total kurz und ist jetzt auch gar kein Thema mehr. Es ist jetzt so viel besser, so entspannt abends. Aber die ersten Wochen waren so hart, weil natürlich für den Großen diese Trennung einfach fürchterlich. Und dann halt abends das Einschlafen, dass ich halt irgendwie gucken musste, wie kann ich beide Kinder koordinieren und begleiten. Und die haben halt dann einfach, er hat halt super lange gebraucht, um einzuschlafen. Es hat so viel Energie gezogen und gleichzeitig irgendwie das Baby dabei, die sich dann gegenseitig stören und ablenken und so, das zu managen. Ich glaube, wir haben 3 Stunden für die Einschlafbegleitung gebraucht. Und ich war einfach danach immer nur so fertig. Ich habe teilweise geheult und geschrien, hatte gar keine Kraft mehr, geduldig zu sein mit dem Kind, was halt super schade ist. Aber wir müssen halt realistisch sein. So nur wenn unsere eigenen Akkus voll sind, können wir auch gut für die Kinder da sein. Und Schlafentzug ist halt echt einfach ja so ein riesen Oder ist es ja einfach, es raubt einem ja physische Energie, nicht nur dieses mentale, sondern eben auch die physische Energie. Ja, aber auch das Gefühl dann, wenn die Kinder schlafen, ist es schon so spät und gar keine Zeit mehr, wenigstens mal Kurzeit für sich zu haben. Ich weiß, ich habe auch einen tollen Ratgeber gelesen, ja, man muss sich nicht immer an dieser Abendsruhe und Zeit für sich aufhängen und daraus irgendwie was zehren. Man kann sich auch seine Momente tagsüber im Alltag schaffen und so und kann vielleicht dann irgendwie anders Energie daraus gewinnen, aber für mich hat dieser Tipp überhaupt nichts gebracht. Ich wollte einfach abends wenigstens eine Stunde oder so für mich haben, lesen oder sei es dann im Zweifelsfall irgendwie aufräumen oder vielleicht halt auch ein bisschen zu arbeiten oder so. Und dadurch war ich halt am Anfang abends immer mega lange wach, teilweise bis 12 Uhr dann wach oder so, was eigentlich gar nicht meine Uhrzeit ist, aber ich wollte dann einfach noch nicht schlafen gehen, weil ich irgendwie diese und jene Sachen alle noch machen wollte. Ja, aber wie gesagt, das hat sich mittlerweile so krass entspannt. Also es ist auf einmal easy peasy geworden und richtig schön. Ja, und ich würde sagen, wir sind ein gutes Team. Wir haben voll unsere Routine gefunden. Genau, und mehr dazu in der Folge zum Thema Alleinerziehend, ja. Ja, vielleicht irgendwie zum Abschluss muss ich sagen, mir fehlt so ein bisschen gerade diese Sentimentalität, die eigentlich die allermeisten Mamas vor dem ersten Geburtstag verspüren. Ich hatte sie auf jeden Fall beim Großen sehr stark. Vor dem ersten Geburtstag, am ersten Geburtstag. Das ist einfach irgendwie so der krasseste Meilenstein und der krasseste Geburtstag von allen. Weil dann ja auch irgendwie auf dem Papier, Baby ist offiziell nicht mehr Baby, sondern man sagt dann Kleinkind und so. Und ach, der erste Geburtstag, du hast halt alles irgendwie so im Jahr einmal durch. Also zwischendurch kommen die Momente, aber es ist nicht so intensiv, wie es vorher gewesen ist. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Vorweihnachtszeit und an dieser Alleinerziehensituation und so, dass ich gar nicht die Kapazitäten dafür habe, das so zu fühlen, was ich so ein bisschen schade finde. Aber ich merke schon, doch, zwischendurch kommen auch diese Momente, wo ich mich dann an die Geburt zurückerinnere, gerade wenn wir jetzt uns mit straffen Schritten auf Heiligabend zunähern, der ja nun mal der Geburtstag von meinem Baby ist, mich dann zu erinnern daran, wie wir letztes Jahr Heiligabend verbracht haben, dass das irgendwie was ganz anderes und was ganz Besonderes war. Ja, das macht mir schon auch so ein schönes, warmes, ein bisschen sentimentales Gefühl. Genau. Ja, ich würde sagen, damit mache ich einen Abschluss von dieser Folge. Ich hoffe, dass sie euch ein bisschen was Gutes geben konnte, vielleicht einfach nur entertained hat beim Zuhören und einen Sneak Peek in unser erstes Lebensjahr hineinzubekommen. Vielleicht hat es dich aber auch ein bisschen inspiriert, dich vielleicht ein bisschen entspannen können. Das wäre immer mein großer Wunsch. Ich versuche ja einfach immer weiterzugeben, undogmatisch zu sein und möglichst viel irgendwie entspannt zu sehen und loszulassen und sich als Mama nicht so sehr zu stressen. Das ist mir einfach ein Herzenswunsch. Wir machen uns so einen riesen Stress, der einfach ja, völlig unnötig ist. Genau. Und vielleicht konnte dich das so ein bisschen dahingehend inspirieren, dich aber auch wissen lassen, dass ich nichtsdestotrotz mir selbst oft auch eigenen Stress mache. Also, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Deine Sabrina.